Erste Worte eines Menschen haben eine besondere Bedeutung. Das wissen Eltern, die gespannt darauf warten, ob ihr Sprössling als erstes den Papa sagt oder Mama oder vielleicht doch auch Auto. Aus der Reihe der Briefe, die wir vom Apostel Paulus haben, ist der erste Thessalonicher Brief mit hoher Wahrscheinlichkeit der älteste Brief. Mit anderen Worten, im ersten Thessalonicher Brief haben wir so etwas wie die ersten Worte des Apostels Paulus. Erste Worte, mit denen Paulus uns teilgibt an seinem geistlichen Herzschlag. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem ersten Thessalonicher Brief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 2 und 3. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Paulus beginnt seinen zumindest ersten uns überlieferten Brief mit dem Ausdruck der Dankbarkeit für die Gemeinde in Thessaloniki und mit einem dreifachen Lob dessen, was diese Gemeinde auszeichnet und was sie, so dann in den folgenden Versen, auch zum Vorbild für andere Gemeinden macht. Schauen wir uns an, was Paulus an der Gemeinde in Thessaloniki lobt. Nun, er lobt ihren Glauben, er lobt ihre Liebe, und er lobt ihre Hoffnung. Und er sagt, genau das soll uns als Christen und als christliche Gemeinde auszeichnen. Glaube, Liebe und Hoffnung. Glaube, Liebe und Hoffnung, mit dieser Trias knüpft Paulus unausgesprochen an die Tugendlehre der griechischen Philosophie an. In der griechischen Philosophie, Platon und andere, waren vier sogenannte Kardinaltugenden prägend. Vier Kardinaltugenden, die eine Gemeinschaft dadurch prägten, dass einzelne Menschen in ihnen erzogen worden sind und sie dadurch zum Wohl wurden für die Gemeinschaft. Diese vier sogenannten Kardinaltugenden sind die Weisheit, die Gerechtigkeit, der Mut und das Maßhalten. Und jetzt nennt Paulus in Anlehnung an diese vier Tugenden der griechischen Philosophie drei weitere Tugenden, die man dann in der frühen Kirchengeschichte als sogenannte biblische oder göttliche Tugenden bezeichnet hat. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert baut aus diesen vier Kardinaltugenden der Philosophie Weisheit, Gerechtigkeit, Mut und Maßhalten mit den biblischen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung ein beeindruckendes System einer christlichen Tugendlehre. Er arbeitet aus diesen sieben Tugenden eine Lehre von Haltungen heraus, die uns als Christen prägen sollen. Der Haken daran, im Mittelalter damals, die Tugendlehre war stark vom Verdienstgedanken geprägt. Und das haben die Reformatoren bemerkt und sie erinnern uns daran, die Leitfrage einer christlichen Tugendlehre darf nicht sein, was muss ich tun, wie muss ich jetzt nur tugendhafter leben, sondern was für eine Persönlichkeit möchte ich werden? Die Leitfrage einer christlichen Tugendlehre, was für eine Persönlichkeit möchte ich werden? Und damit sind wir beim Thema dieses ersten Paulusbriefes und damit auch beim Thema des heutigen Sonntags. Wie werde ich zu einer reifen Persönlichkeit? Wie werden wir zu einer reifen Gemeinde? Einer Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Es geht um die Frage der Charakterbildung, die heute nötiger ist denn je. Unsere Welt wird komplexer. Die Tugenden sind Charakterkompetenzen, Schlüsselkompetenzen in einer komplizierter werdenden und sich rasch verändernden Welt. Und wenn wir biblisch-evangelisch von einem tugendhaften Leben sprechen, dann tun wir das nicht moralisierend oder gesetzlich. Du musst tugendhafter leben, glauben, lieben, hoffen, sondern wie Paulus es im Römerbrief formuliert, Römer 12, lasst euch von Gott verwandeln damit euer ganzes Denken, euer Sinn erneuert wird. In diesem Sinn will ich jetzt diese drei sogenannten biblischen Tugenden, Glaube, Liebe und Hoffnung, die Paulus hier an den Anfang seiner Botschaft stellt, in seinem ersten Brief, den er verfasst hat, an die Anfangsverse, also wo sein Herzschlag ist, möchte ich diese drei biblischen Tugenden jetzt entfalten, mit denen Paulus diese Gemeinde in Thessaloniki lobt und sie uns als Vorbild mitgibt. Leitend dabei die Frage, wie werde ich, wir, zu einer reifen Persönlichkeit? Das Erste, du wirst zu einer reifen Persönlichkeit mit einem Glauben, der sich verlässt und sich auf Gott verlässt. Fragt der Gefängnispfarrer einen der Häftlinge, Entschuldigung, aber bitte, weshalb hat man Sie denn hier eingebuchtet? Aber das kann ich Ihnen schon erklären, ich sitze hier um meines Glaubens willen. Wie, was, kein Mensch sitzt in Deutschland im Knast um seines Glaubens willen? Doch, doch, und wie ich hier um meines Glaubens willen sitze? Ach, ich habe felsenfest geglaubt, dass die Bank keine Alarmanlage hat. Wenn der Apostel Paulus den Glauben der Thessalonicher lobt und uns diesen Glauben als Haltung ans Herz legt, dann geht es ihm nicht nur um ein Fürwahrhalten von Tatsachen. Dass wir eben glauben, dass Gott der Vater ist und dass Jesus als Sohn Gottes am Kreuz gestorben ist und so weiter. Natürlich gibt es Glaubenstatsachen, die unseren christlichen Glauben wesentlich ausmachen. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Solch ein Tatsachenglaube, er bleibt bloße Theorie und ohne Leben, wenn er nicht zur Beziehung wird. Eine reife Persönlichkeit werden wir nicht im Kopf, indem wir glauben, dass die Bank keine Alarmanlage hat oder dass Gott der Vater ist und so weiter. Eine reife Persönlichkeit braucht wesentlich diese Haltung des Glaubens an Jesus und das Vertrauen auf ihn. Zu den Glaubenstatsachen, Glaube, das gehört wesentlich der Glaube an. Das zeigen uns auch die hebräischen Begriffe für Glauben, dass man Glauben eben auch übersetzen kann mit sich auf Gott verlassen. Ich verlasse mich auf Gott, kann nur der sagen, der auch bereit ist zu sagen, ich verlasse mich auf Gott. Glauben, man kann diesen Begriff auch übersetzen mit sich festmachen an. Sich festmachen in Gott. Aber auch das kann nur der von sich sagen, der auch bereit ist, sich loszureißen von dem, woran er sich bislang klammert, um sich neu bei Gott festzumachen. Wenn du den Heiligen Geist bittest, stärke mir den Glauben. Mach mein Vertrauen stark in dir. Hilf mir, mich ganz auf dich zu verlassen. Dann kann es sein, dass der Heilige Geist beim Verlassen von anfängt. Und dass er mit dir es einübt, das Festmachen in mit dem Loslassen von zu tun hat. Mit einem Gleichnis von Jesus nochmals anders formuliert, wer reifen will, muss Dornen roden. Wer reifen will, muss Dornen roden. Wie oft ist unser Glaube mit Jesu Gleichnis vom Sämann gesprochen, ein Glaube, der unter Dornen heranwächst. Oder umgekehrt von den Dornen zumindest klein gehalten, wenn nicht doch erstickt wird. Da sät ein Landwirt aus, für Jesus ein Bild, wie Gott sein Wort reichlich unter uns austeilt. Wir hören Gottes Wort, wir leben aus Gottes Wort und wir behaupten, dass es uns unendlich kostbar ist. Und wenn es drauf ankommt, wird der Glaube ganz schnell von Dornen überwuchert. Wir sagen, Gottes Wort ist uns kostbar. Und wenn es drauf ankommt, wie schnell wuchern die Dornen dazwischen. Dann hören wir Jesus im Gleichnis vom Sämann, Zitat, die, bei denen unter die Dornen gesät ist, sie hören das Wort, aber die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Wie leben wir persönlich und als Gemeinde? Sola fide oder solala? Sola fide allein durch den Glauben oder solala unter den Dornen des Mammon und der Sorgen? Glaube ist und bleibt immer ein von Dornen angefochtener Glaube. Je länger Deutschland im Wohlstand lebt, je mehr, habe ich den Eindruck, hängen auch wir Christen an den gewohnten Sicherheiten und an einer mit Geld verbundenen Freiheit. Und um was mache ich mir nicht alles Sorgen? Und was raubt uns nicht alles den Schlaf? Um was zermartern wir uns nicht alles den Kopf, anstatt uns darauf auszurichten, was Gottes Reich baut? Jesus in der Bergpredigt: Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, ich ergänze, worum ihr euch sorgt, wird euch hinzugefügt werden. Was könnte geschehen in unserem Leben, in meinem Leben, in unserer Gemeinde, in dieser Welt, wenn wir heute Dornen roden würden? Die Dornen der Sorge und die Dornen des Mammon, die Jesus vor 2000 Jahren schon als die Hauptdornen bezeichnet hat. Welch ungeahnten Früchte könnten wachsen? Wer reifen will und wer sich einen reifen Glauben wünscht, muss Dornen roden. Weiter zeichnet sich ein reifer Glaube darin aus, dass er Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Von solch bleibenden Früchten des Glaubens erzählt uns der Hebräerbrief in seinem großen Glaubenskapitel 11. Dort lesen wir zum Beispiel von Noah, dass er die Gerechtigkeit ererbt, die durch den Glauben kommt. Gemeinhin wird ja Paulus als Entdecker der Rechtfertigung allein aus Glauben angesehen. Aber der Hebräerbrief erinnert uns daran: Nein, schon Noah, seit jeher galt ewiges Heil. Heil bei Gott gibt's nur geschenkt im Glauben. Dem, der sich verlässt und sich auf Gott verlässt. Und dann gibt es aber auch Glaubensfrüchte, deren Schatz wir nicht erst in der himmlischen Welt erkennen, sondern die bereits mitten in dieser Welt Bestand haben. Hebräer 11 erzählt uns zum Beispiel von Abel. Zitat: Durch den Glauben redet Abel noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben redet Abel noch, obwohl er gestorben ist. Was wird man einmal von uns reden, wenn wir gestorben sind? Aber man muss gar nicht so weit gehen. Was redet denn von uns heute? Ist es dein Glaube, der redet? Oder sind es deine Sorgen, die reden? Ist es der Glaube, der ausstrahlt? Der ermutigt, der andere ansteckt, der einlädt? Oder ist selbst mein Christsein sowas von professionalisiert und wohlfein integriert in ein Leben voller Sicherheit, voller Ordnungen, voller Wohlstand und voller Stil und was sonst noch alles zählt in dieser Welt? Glaube ist nicht nur das, was wir sagen, sondern auch das, was wir wagen. Paulus lobt den Glauben der Thessalonicher und gibt uns ihre Tugendhaftigkeit im Glauben als Vorbild mit. Du wirst zu einer reifen Persönlichkeit mit einem Glauben, der in der Kraft Gottes durch den Heiligen Geist sich verlässt und sich auf Gott verlässt. Das Zweite: Du wirst zu einer reifen Persönlichkeit mit einer Liebe, die zum Dienst bereit ist. Paulus in seiner Reihe, in seiner Nennung dieser drei Tugenden, die er uns mitgibt. Zitat: Wir denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe. Die zweite Tugend, die Paulus hier herausstellt, ist die Liebe. Und er redet nicht um den Brei herum. Liebe ist auch Arbeit. Auch wenn wir rechtfertigungstheologisch korrekt sagen, dass der Glaube die Liebe hervorbringt und die Liebe eine Frucht des Geistes ist, so schließt das für Paulus nicht aus, dass wir sie trotzdem als Arbeit erleben. Liebe widerstrebt dem Wesen dieser Welt. In unserer Welt ist alles dem Gesetz des Eigennutzes unterworfen. Alles folgt der Logik des eigenen Vorteils. Und nur wer stark ist, setzt sich durch. Und dann gibt es eine Kraft, die diesem Gesetz des Eigennutzes widerspricht. Und diese Kraft ist es, die das Leben lebenswert macht. Wertvoll und schön. Die Liebe. Die Liebe ist die bezauberndste und die erstaunlichste aller Tugenden. Und mit der Liebe sind wir bei Gott selbst. Von dem Johannes sagt, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Liebe ist etwas Göttliches. Und wenn du liebst, dann kannst du gewiss sein, du bist in Gott und Gott ist in dir. Und dann wird diese Liebe auch zu einer Haltung, die uns prägt. Die Haltung der Liebe macht keinen Job, sondern sie gibt sich hin. Aber das geht nicht von uns aus, sondern nur mit Jesus Christus, der sich selbst dahingegeben hat und keinen Job machte, als er für uns ans Kreuz ging, aus Liebe. Und dann passiert das Wunder. Gottes Liebe macht dich unendlich wertvoll. Gottes Liebe macht dich unendlich wertvoll. Und wenn du liebst, dann geschieht dasselbe mit dem von dir Geliebten. Liebe gibt Wert. Liebe schenkt Würde. Liebe macht das Geliebte wertvoll. Die Liebe dieser Welt, die liebt, was in dieser Welt schon wertvoll ist, aber eben nur in dieser Welt. Die Liebe, die Gott lebt und uns schenkt, macht das Geliebte wertvoll. Macht dich und mich wertvoll und durch uns hindurch, dort, wo wir Liebe leben. Kraft der Wertschöpfung und der Wertsteigerung. Wer Werte schaffen will, die bleiben, der muss lieben. Wer Werte schaffen will, die bleiben, der liebt. Denn wer liebt, macht, was er liebt, wertvoll. Und das wünsche ich mir, dass wir miteinander eine wertschöpfende Gemeinde sind. Wertschöpfende Gemeinde, wertschöpfend durch die Liebe. Und dann nennt uns Paulus eine dritte Tugend, eine dritte Haltung, die uns prägen will, um uns zu einer reifen Persönlichkeit und als eine reife Gemeinde zu formen. Drittens und letztens, du wirst zu einer reifen Persönlichkeit mit einer Hoffnung, die weitersieht. Vor den Sommerferien waren wir mit den Konfirmanden auf Höhlentour. Und als wir uns durch die Gustav-Jakob-Höhle zwängten, also ich mich zumindest zwängte, ihr seid ja durchgeflutscht, krochen und kämpften, meinte dann einer von euch zu mir, direkt hinter mir, man könnte meinen, die Höhle endet nie. Wenn wir es nicht besser wüssten. Die Konfis haben weitergesehen, ihr habt weitergesehen. Ihr habt diese gewisse Hoffnung gehabt, dass Dunkelheit und Enge und stickige Luft nicht das Ende sind, sondern nur der Weg, den wir jetzt miteinander meistern müssen, um ans Ziel zu kommen. Ins Licht und in die Weite. Woher ihr, Konfis, diese Hoffnung hattet, ja, ihr hattet sie vermutlich schon auch, weil ihr uns Mitarbeitern vertraut habt. Mitten in der Dunkel der Höhle, mit ihrer Enge und mit ihrer mittelmäßigen Luft, habt ihr weiter gesehen, seid euren Weg vom Ziel her gegangen, weil ihr ja, unserem Wort ein Stück weit vertraut habt und eben weil wir mit euch mitgegangen sind. Wie können wir hoffnungsvolle Menschen werden? Die Antwort kann nur lauten, indem wir eintauchen in die Realität, wie Gott sie sieht. Hoffnungsvolle Menschen werden wir in dieser Welt nur, indem wir eintauchen in die Realität, wie Gott sie sieht. Die Konfis, ihr seid eingetaucht in die Realität, wie wir Mitarbeiter sie schon gesehen haben und gekannt haben. Und das hat ja bei aller Anspannung, die es natürlich gab, und bei aller Anstrengung und bei allem Bammel, Hoffnung gegeben, dass Dunkelheit und Enge nicht das Letzte sind, sondern die Höhle einen Ausgang hat, ins Licht und in die Weite. Hoffnung ist keine Alles-wird-gut-Selbsthypnose. Hoffnung ist die realistische Erwartung, dass Gott eingreift. Und diese Hoffnung kann nur von außen geweckt werden. Man kann sie sich nicht einreden. Deshalb studieren Sie diesen Verheißungsschatz Gottes. Baden Sie Ihre Seele in seinem Wort, auf dass Gottes Verheißungen auch Ihre Gedanken und vor allem Gefühle durchdringen. Gerade die Gefühle, die so oft so laut schreien. Besuchen Sie Hoffnungsorte. Suchen Sie den Kontakt zu hoffnungsvollen Menschen. Und wenn wir uns wünschen, dass Hoffnung ein Charakterzug von uns wird, dann braucht es für uns auch den Mut, konkrete Hoffnungsschritte zu gehen. Vielleicht ist es eine berufliche Entscheidung für jemanden von uns heute. Vielleicht ist auch der Mut, der nötig ist, in der Hoffnung, dass Sie jemandem Ihre Liebe gestehen, auch wenn es heißen könnte, es gibt wieder eine Ablehnung. Vielleicht ist auch der Mut, in einer verfahrenen Beziehung auf jemanden zuzugehen, ob nicht doch ein Neuanfang möglich ist. Von solchen Hoffnungsschritten leben wir. Und wir leben auch von solchen Hoffnungsschritten als Landeskirche und als Gemeinde, indem wir hier am Ort mutig Schritte wagen, um Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen. Ich wünsche mir mit Paulus eine Gemeinde, in der wir einander den Himmel aufreißen und einander Gottes Perspektive vor Augen malen. Gott verspricht uns nicht, dass in unserem Leben alles glatt läuft. Und auch nicht jede Hoffnung in dieser Welt wird sich erfüllen. Was aber stimmt, ist die Zusage von Jesus. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es wird keine Situation geben, in der du verzweifeln musst. Im Leben nicht und im Sterben auch nicht. Weil wir einen Herrn haben, der wieder die Dunkelheit und wieder die Enge mancher Höhle das Licht der Welt ist und weil er versprochen hat, unsere Füße auf weiten Raum zu stellen. Fazit: Diese drei biblischen Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei Tugenden, die Paulus so sehr an der Gemeinde in Thessaloniki beeindrucken, sie wollen unsere Haltung prägen und uns zu einer reifen Persönlichkeit werden lassen, zu reifen Menschen und zu einer reifen Gemeinde formen nach dem Herzen Gottes. Lassen wir Gott ans Werk. Amen.